Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um die Studiengänge an der Hochschule Augsburg. Heute geht es um den Studiengang Energieeffizientes Planen und Bauen, kurz E2D. Ein Studiengang, der Nachhaltigkeit, Technik und Gestaltung miteinander verbindet. Mein heutiger Gast ist Ian Denitz, aktuell im zweiten Semester von E2D. Mit ihm spreche ich darüber, was den Studiengang besonders macht, welche Inhalte auf Studierende warten, wo die Herausforderungen liegen und natürlich, für wen dieser Studiengang genau das Richtige sein könnte. Schön, dass du da bist, Ian. Ja, servus, Ian. Wie gesagt, freut mich, dass du da bist. Ganz einfach gesagt, ich will mit dir heute darüber reden, was genau du eigentlich studierst, wie du dazu gekommen bist. Und dann möchte ich gegen Ende, weil das macht mir immer am meisten Spaß, Tipps und Tricks an die nächste Generation, sage ich mal, weitergeben. So Sachen, was wir gerne früher gewusst hätten. Aber fangen wir erstmal an. Wer bist du? Was hast du gemacht? Wie bist du überhaupt zu dem Studiengang gekommen?
Also Name ist ja schon gefallen. Ich bin Ian, bin 23 Jahre alt, studiere jetzt hier eben an der THA E2D, bin im zweiten Semester, wie du es ja schon gesagt hast. Und ich weiß nicht, fangen wir erstmal vielleicht an so vom Werdegang?
Ja genau, fang erstmal an, wie ist dein schulischer Weg gewesen, was ging danach so ab, wie hast du dich für den Studiengang jetzt entschieden?
Ja, also die wichtigsten Sachen kennst du ja eigentlich eh schon von mir, wir haben uns ja an der Realschule kennengelernt. Genau. Danach ging es dann weiter eben nach der Realschule an der Voss in Neuses und nach der Voss haben wir ja dann erstmal durchprobiert so ein bisschen, erstmal ein Semester Biologie in Ulm, danach kam ja dann ein Semester Informatik in Augsburg an der Uni und danach dachte ich mir erstmal so ein bisschen einfach so auch zur Selbstfindung, mache ich vielleicht erstmal was Standfestes, mir ein Standbein aufbauen und habe mich dann für eine Schreinerausbildung entschieden. In der Ausbildung habe ich dann tatsächlich ziemlich viele Einblicke, gerade so Thema Bauwesen bekommen, was ich eigentlich auch echt sehr interessant fand. Ich war viel auf Montage unterwegs, circa 70-80%, habe dann da dementsprechend viel mitbekommen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber ich habe dann auch gesehen, jetzt auch bei Arbeitskollegen und so weiter, dass halt körperlich einfach sehr fordernd ist und dachte mir dann, auf Dauer wird es einfach nicht das für mich sein. Es wird keine dauerhafte Lösung für mich sein. Und habe mich dann umgesehen. Nach dem Abi war für mich sowieso eigentlich immer klar, dass ich eigentlich schon irgendwann aufs Studium wieder zurückgreifen möchte. Und habe dann erstmal überlegt, ja, ganz klassisch Architektur. Und dann habe ich auch mit Leuten gesprochen. Und Architektur ist halt, ich möchte nicht sagen überlaufender Studiengang, aber es ist halt meistens immer so die erste Anlaufstelle für Leute, die auch irgendwie so Thema Bauwesen interessiert sind. Und ich wollte einfach nicht in diese klassische Nische quasi reinrutschen und dachte mir dann, okay, ich brauche irgendwas Besonderes, irgendwas, was mich dann auch ausmacht so ein bisschen. Auch dann Karrierebahn technisch, wo ich dann ein bisschen vielleicht auch hervorstehe, wo es auch einfach vielleicht nicht ganz so viel Angebot von gibt. Und bin dann irgendwann auf den Studiengang E2D gestoßen, zuerst durch einen Freund und habe mich dann eben ein bisschen eingelesen und ich fand eigentlich die ganzen Aspekte, die da so behandelt werden, so im Vornherein, fand ich eigentlich ziemlich interessant, fand ich cool, habe mich gelockt auch und habe mich dann eingeschrieben.
Würdest du dann sagen, also was für das E2D-Studium gegen das Architekturstudium gesprochen hat, war einfach dieses typische Architektur, was du nicht haben wolltest, so vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Vorurteil von, ich sag mal, BWLern, so in Richtung, wenn man nicht weiß, was man machen will, dann macht man halt eins davon.
Ja, ich glaube, das spielt definitiv ein Stück weit mit rein, auch weil ich im Freundeskreis auch ein paar Leute hatte zu dem Zeitpunkt, die schon Architektur studiert haben und auch gesagt haben, also der Studiengang ist ja jetzt auch keine Seltenheit, den gibt es ja so gefühlt an jeder Hochschule oder Uni und dann auch durch die eben viel Einblick bekommen habe. Und ja, ich glaube, es spielt schon ein großes Stück weit mit rein, dass es da dieses typische Vorurteil gibt, so ja, hier klassischer BWLer. Ja,
man will immer ein bisschen was anders machen.
Ja, genau. Der Studiengang ist ja auch, ich würde sagen, so wenn man so ein bisschen auf die Historie schaut, schon relativ jung. Ich weiß nicht ganz genau, wann er entstanden ist, aber er ist immer noch stark dabei, sich eben zu entwickeln. Gerade vor allem auch dann so Thema KI und so weiter. Und ja, das, wie gesagt, das war einfach für mich ein enorm großer und wichtiger Punkt, dass es einfach ein junger Studiengang ist, der viel auf Nachhaltigkeit setzt. Ja, und das war für mich einfach der springende Punkt, warum ich gesagt habe, nee, Architektur wird es definitiv nicht, sondern E2D dann.
Ja, kann ich mich ein bisschen mit identifizieren mit diesem Gedanken, man will jetzt nicht dieses Typische machen. Ja. Das checke ich voll. Was mich jetzt dann auch noch interessiert ist, du hast ja quasi genau dieses Extremum mit 13 Jahre Schule, dann noch, ich sag mal, ein Jahr lang Studium und dann einfach den Cut, direkt dann Ausbildung. Und das Typische, was man ja dann immer hört, ist von denen, die eine Ausbildung gemacht haben, danach Schule auf gar keinen Fall mehr. So dieses Bulimie-Lernen teilweise oder einfach hinsetzen und, weiß nicht, 4 bis 5 Stunden am Stück lernen, das geht dann einfach nicht mehr. Wie war das bei dir? Ist es dir schwer gefallen oder kamst du gut wieder rein?
Ja, gut wieder rein ist relativ, würde ich sagen. Also es war schon erstmal wieder ja ein krasser Sprung einfach, eben weil dieses Berufsschulwesen, das ist halt, auch wenn man dann so vom Abi kommt, das ist halt erstmal kein Vergleich. Das ist, man sitzt halt drin und der Lehrer redet irgendwas. Oftmals ist man eigentlich auch gar nicht beim Thema. Es wird über irgendwas geredet. Also es gibt dann auch ganz oft Exkurse, die einfach über Stunden noch ausschweifen. Auch vom Workload ist die Berufsschule natürlich ganz anders. Und wenn man dann halt nach der Berufsschule wieder rauskommt und sich dann dazu entscheidet, wieder zu studieren, da hat man dann schon, also da fliegt man dann schon erstmal vielleicht kurz ein bisschen so auf die Schnauze oder bekommt einen Reality-Check, würde ich sagen, weil einfach das Tempo, mit dem angezogen wird, auch ein ganz anderes ist. Aber da ist es einfach wichtig, dass man dann halt einfach nicht bei diesem Standpunkt bleibt, den man hatte zur Zeit in der Berufsschule, sondern dass man sich wieder zurückentsinnt, okay, hey, vielleicht gehe ich da jetzt mal eher wieder so mit einem Abi-Tempo ran. Ja. Also, dass man sich wirklich einfach mal hinsetzt, auch nach der Uni und einfach sagt, okay, jetzt 2 Stunden muss halt noch was passieren. Das ist halt in der Berufsschule gar nicht so. Also, das ist schon eine Umstellung.
Das ist ja halt diese Voraussetzung, die du ja in jedem Studium hast, ist ja das Abitur logischerweise. Und bei dir jetzt in der Schreinausbildung ist halt Voraussetzung mittlere Reife, QA, ja, so in die Richtung. Und quasi diesen Cut drin zu haben, stelle ich mir stressig vor. Aber auch dieses, jetzt mal weg von der Berufsschule, aber du hast ja ganz normal quasi 8-9 Stunden teilweise am Tag gearbeitet und jetzt ja wieder dieses komplett, ja, diese Studenten, dieses eigene Leben, man muss sich selber strukturieren, man muss sich jetzt dann doch mal dazu raffen, zur 8 Uhr Vorlesung zu gehen und so. Ist es dir dann doch schwerer gefallen oder war es sogar ein Vorteil, dass du quasi dieses strukturierte Arbeitsleben davor hattest?
Also das strukturierte Arbeitsleben bringt schon auch Vorteile mit sich. So dieses zum Beispiel Aufraffen für die 8-Uhr-Vorlesung war zum Beispiel gar kein Problem. Ja. Einfach wenn man um 7 Uhr in der Schreinerei drinstehen muss, dann ist es überhaupt kein Stress. Das war, finde ich, sogar eher vorteilhaft. Was aber definitiv krass war für mich, war einfach der Fakt, dass nun mal nach der Arbeit, nach deiner Schicht, ist vorbei.
Ja.
Dann ist Feierabend, dann musst du nichts mehr machen, gar nichts. Berufsschule macht man dann meistens halt am Sonntag, bevor die Berufsschulwoche wieder startet, dann ja, macht man halt die 1-2 Fächer, was halt eben ansteht. Und das war's. Also wenn Arbeit rum ist, ist rum, dann ist Feierabend. Und das ist halt bei der Uni eben genau nicht der Fall. Auch so kleiner Vorweggriff, würde ich sagen, vor allem, was ich jetzt so mitbekomme oder wie ich es empfinde, vor allem im Bereich E2D nicht, weil einfach enorm viele Projekte auch anstehen. Und da ist es einfach so, man kommt nach der Uni nach Hause und dann geht es manchmal einfach erst wirklich richtig los, weil Vorlesungen sind eher entspannt. Man schreibt ein bisschen mit, man hört zu, die Profs erzählen ein bisschen was. Das ist eher der entspannte Teil, würde ich sagen, vom Tag. Aber wenn man dann heimkommt, dann sieht man den Berg an Arbeit vor sich.
Das sehe ich genauso. Ich glaube, da werden wir auch gegen Ende nochmal genauer drüber reden. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen weg vom Arbeitsleben und zwar wieder Richtung Studiengang. Da interessiert mich, was lernt man eigentlich in E2D konkret und was unterscheidet es ja, wie du schon angesprochen hattest, vom klassischen Architektur- oder Bauingenieurswesen-Studiengang?
Ist eine gute Frage. Ich habe natürlich keinen direkten Einblick in den Architekturstudiengang. Ich habe ein bisschen mit Kollegen darüber geredet, klar. Was aber, glaube ich, vor allem die signifikanten Unterschiede sind beim E2D-Studiengang jetzt hinsichtlich im Vergleich zur Architektur, ist einfach Thema Nachhaltigkeit und ich glaube aber auch Facettenreichtum ein Stück weit. Wir haben natürlich sowas wie Designmethodik. Ich glaube, sowas Ähnliches gibt es im Architekturstudiengang bestimmt auch, wo man wirklich darauf eingeht, okay, wie designe ich am besten Gebäude, wie gehe ich überhaupt konzeptionell irgendwie an das Ganze ran, was gibt es für Möglichkeiten, Gebäude aufzuziehen, Formen, Strukturen und so weiter, Raumbildung. etc. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Facetten, wie zum Beispiel Gebäudetechnik, die finde ich schon eher spezifischer sind. Es gibt dann später auch Fassadentechnik, da geht man dann halt wirklich ins Detail rein. Da sagt man dann, okay, ich habe so gewisse Raumgrößen, wie muss meine Lüftungsanlage aussehen zum Beispiel. Man lernt auch Sachen wie zum Beispiel Wärmetauscher, man geht dann wirklich auf Heiztechnik auch ein, da geht man alles, man detailliert Sachen einfach ein bisschen, ein Stück weit mehr. Und das halt nicht nur in der Gebäudetechnik, sondern da gibt es dann halt ganz viele unterschiedliche Module. Ich bin jetzt erst im zweiten Semester, aber da kommen auch noch einige auf mich zu. Wie gesagt, nächstes Semester zum Beispiel Fassadentechnik. Es wird bestimmt auch interessant, aber da sieht man halt vor allem viele Anschlussdetails, wie sie genau in der Ausführung sind und so weiter.
Ja, das hört sich nach sehr viel, ich sag mal, Mischsachen an. Also jetzt nicht wirklich was, wo du irgendein Schulfach da im Vergleich ziehen kannst oder hättest du da irgendwas, ich würde jetzt mal frei raus einfach Werken sagen, aber ich weiß nicht, ob man das damit überhaupt vergleichen kann.
Ja, Werken geht ja dann schon eher wieder so ein bisschen in die Praxis. Klar gibt es bestimmt auch irgendwie einen Theoriebereich dazu, aber dieses Theoretische ist dann bei uns ganz spezifisch in gewissen Modulen verankert. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch Baukonstruktion. Da wurde halt am Anfang des Semesters vor allem spezifisch auf das Thema Holz eingegangen, was einfach ein nachhaltiger Rohstoff eben ist. Auch ganz wichtig eben für den heutigen Bau. Und ansonsten, vergleichbare Schulfächer ist schwierig. Also ich meine, wir haben sowas wie Bauphysik. Ja, da spielt natürlich die Physik, wie es der Name schon verrät, klar mit rein. Aber auch da sind ganz andere Rechnungen und Themen im Umlauf, die eigentlich so schulisch gar nicht vergleichbar sind. Was ich jetzt spontan sagen könnte, was sich schon bisher, finde ich, sehr stark deckt, ist bei uns das Modul Bauchemie. Da haben wir einfach Grundlagen der Chemie. Das ist zumindest, was wir jetzt aus der FOS mitbekommen haben, deckt sich da schon sehr, sehr viel. Das einzige Problem jetzt bei mir, sage ich mal in Anführungszeichen, ist einfach, dass es halt schon ein Weilchen her ist und dementsprechend muss man halt einfach alles auffrischen.
Ja, genau, was vielleicht dann interessant zu wissen wäre, wir haben beide den Agrarzweig quasi auf der FOS gemacht, dementsprechend auch einen Schwerpunkt auf Chemie. Und so wie ich das rausgehört habe, würdest du sagen, war schon ein Vorteil quasi den Agrarzweig zu machen, halt vor allem in Bezug auf Physik und Chemie? Oder würdest du jetzt sagen, wenn man, ich weiß nicht, was gibt es noch, Wirtschaft auf der FOS gemacht hat, dass es eigentlich egal ist?
Also ich würde schon behaupten, dass unser Zweig, unser Agrar-Bio-Umwelttechnologie-Zweig schon ein paar Vorteile mit sich gebracht hat. Ich denke, das wird jetzt auch nicht sich allzu lange auswirken auf meinen Studiengang. Aber also jetzt gerade im zweiten Semester Bauchemie, der deckt sich bisher, finde ich, schon fast zu 100%. Also wenn man da in Chemie gut war, dann hat man da definitiv Vorteile. Ansonsten Physik würde ich jetzt eher sagen, könnte man vielleicht eher so ein bisschen auf die Realschule beziehen, auf den Technikzweig. Also da, wenn man da ein bisschen fitter in Physik ist, dann hat man da auch Vorteile. Im ersten Semester vor allem kann man viel mitnehmen. Und wenn es nur ganz simple Sachen sind, wie Gleichungen umstellen oder Einheiten hinten oder sowas, allein da kriegt man auch wieder viele Vorteile mit.
Was mich jetzt noch interessiert hat, ich habe ihn vorhin angeschaut, ist ja energieeffizientes Planen und Bauen. Und ich weiß nicht, ob bei euch die ersten zwei oder drei Semester die Orientierungsphase sind, aber hast du schon was quasi von diesem Energieeffizienten gemerkt oder kommt es dann doch eher in Richtung Wahlpflichtfächer, spätere Semester und das ganze Zeug, was noch ansteht?
Also ich glaube, richtig relevant und interessant auch wird es vor allem jetzt dann die höheren Semester, aber was die Professoren schon ganz gut machen, ist immer mal wieder so einen kleinen Vorausblick den Studenten mitgeben. Also jetzt gerade im ersten Semester hatten wir es öfters, dass von einer Ökobilanz die Rede war zum Beispiel, unterschiedliche Stoffe verhalten sich unterschiedlich in der Ökobilanz. Beton zum Beispiel, da sieht man halt einfach diese ganzen Rechnungen und wie sich dann halt eben auch auf die Umwelt eben verhält. Aber man rechnet jetzt in der Orientierungsphase, rechnet man jetzt da noch nicht so viel mit. Trotzdem sagen die Profs schon immer, okay, der Stoff zum Beispiel ist, wenn man jetzt Thema Umwelt betrachtet, schon sehr vorteilhaft. Aber man geht noch nicht so konkret drauf ein. Es sind jetzt eher mehr gerade so die Basics einfach.
Na klar, dafür ist ja dann auch irgendwo die Orientierungsphase da in jedem Studiengang, um zu schauen, ob es einem taugt oder nicht. Aber was ich mir jetzt auch bei E2D und Architektur und allem, was dazugehört, vorstelle und was ich von dir her auch mitbekommen habe, ist das Thema Praxisbezug im Studium. Und zwar, wie es bei dir aussieht in Richtung Projekte oder in der Werkstatt oder so. Ich weiß jetzt nur von dir grob, dass du da immer wieder Projekte zu Hause machen musst. Aber wie sieht das da genau aus? So, nimm uns mal da ein bisschen, vor allem vielleicht auch ins erste Semester mit, wie das bei euch war, wie stressig das wann war, sage ich mal.
Also erstes Semester, ich sag mal so, das erste Viertel ist relativ entspannt noch, würde ich sagen. Vorlesungsbeginn erstmal ist noch relativ ruhig, man kommt so langsam an. Aber man muss schon aufpassen, weil es doch relativ schnell dann auch losgeht. Also man bekommt direkt ein paar Projekte mal aufgetischt. In KM zum Beispiel, Konstruktionsmethodik. Das war eigentlich so das schwierigste Projekt im ersten Semester. Da geht es halt vor allem einfach um die Tragwerksplanung. Und ich sag mal, wenn man davor noch nicht viele Berührpunkte mit solchen Themen hatte, dann überrumpelt das einen schon ein bisschen. Da geht es dann wirklich darum, dass man sich aus Fachliteratur eben Tragwerke raussucht, die dann auch grob dimensioniert. Da wollen die Profs dann auch Rechnungen sehen. Man möchte überall die Literatur dazu haben. Und dann auch ganz wichtig natürlich immer im Architektur- oder dann auch E2D-Studiengang ist einfach Modelle bauen.
Ja.
Und da kommt dann so ein bisschen auch der Praxisbezug mit. Also man, ich muss schon sagen, ich sitze sehr viel zu Hause am Schreibtisch und bin entweder am Basteln oder am Zeichnen. Bisher ändert sich jetzt dann auch wahrscheinlich in Zukunft, aber Modelle bauen ist enorm wichtig. Und da hat man halt entweder die Möglichkeit, dann an der Hochschule gibt es eine Modellbauwerkstatt, die ist am C-Gebäude dran. Da treffen sich auch viele Studenten regelmäßig und man hat auch die Modellbaubörse, nennt sich die. Da kann man dann eben Materialien kaufen für den günstigen Einkaufspreis einfach. Und ja, man ist einfach viel beschäftigt eben im Modelle bauen einfach. Das ist ein großer, wichtiger Bestandteil bei uns.
Genau, das vielleicht auch für den einen oder anderen die Frage, wie ist es finanziell gesehen? Also kriegt ihr da irgendwie einen Rahmen quasi, in dem sich das halten soll? Oder seid ihr da frei? Werdet ihr irgendwie unterstützt oder müsst ihr das aus eigener Tasche zahlen?
Also prinzipiell, die Materialien zahlen wir aus eigener Tasche. Aber großer, wichtiger Punkt dabei ist, die Modellbaubörse, die hält sich wirklich an den Marktpreisen. Also die schlagen nichts auf, die machen dadurch keinen Gewinn oder so. Das sind die reinen Einkaufspreise, wie sie es ins Lager bekommen, so verkaufen sie es auch an uns weiter. Also die Materialien sind sehr billig, würde ich sagen. Auch wenn man keine große Brieftasche oder so hat, ist es trotzdem eigentlich kein Problem, weil die Modelle auch noch nicht so groß sind.
Ah, ja.
Also ich würde sagen, so 50 auf 50 Zentimeter ist jetzt mal so grob überschlagen.
Wo sind wir da so preislich ungefähr bei solchen Projekten?
Also das teuerste Modell bisher, da habe ich aber auch sehr viel Mühe und Zeit rein investiert, war eben KM1 im ersten Semester. Ich weiß nicht, da habe ich hochgeschlagen, vielleicht 10 Euro gezahlt.
Ah, okay.
Also das ist wirklich nicht so teuer. Und dann war ich aber auch im Modellbauladen, weil ich besondere Stahlstangen haben wollte für meine Aussteifung im Dach und so weiter. Also es war schon sehr detailliert. So genau hätte es auch gar nicht sein müssen oder so teuer. Aber ich sag jetzt mal, also durchschnittliches Modell, 5 Euro ungefähr.
Ja, okay, das ist ja auf jeden Fall.
Ja, das ist
absolut machbar.
Finde ich komplett fein, ja, definitiv.
Und was natürlich beim Bezugspraxis auch immer in der Hochschule sehr relevant ist, ist das fünfte Semester. Das kommt ja jetzt noch erst auf dich zu, das Praxissemester. Hast du da irgendwie schon einen groben Plan, wo es dich da hin verschlägt? Oder hast du da auch schon Erfahrung von Höhersemestrigen, die gesagt haben, mach auf jeden Fall das oder mach auf gar keinen Fall das?
Die Profs reden da, vor allem im ersten Semester, kommt auch ein bisschen drauf an, welche Profs man hat. Aber es gibt schon den einen oder anderen, der das Thema mal behandelt. Und die empfehlen definitiv, dass man das Praxissemester macht und kein Auslandssemester, weil einfach in der Architektur ist es halt einfach enorm wichtig, dass man einen Praxisbezug hat, dass man Praxiserfahrung hat, dass man wirklich ins Büro geht, sieht, wie das da abläuft alles und dass man sich auch einfach so ein bisschen an das Arbeitsklima eben gewöhnt und einfach Erfahrungen sammelt und wenn möglich nicht unbedingt ins Ausland geht, weil Ausland auch andere DIN-Normen und so weiter,
ja.
Also Architektur lebt ja auch viel von den ganzen DIN-Normen in Deutschland und das ist einfach, das ist ein großes Handwerk, würde ich sagen, und da muss man einfach reinkommen, da tut man sich auch schwer, würde ich sagen, aber es ist einfach essentiell.
Aber ist es dann allgemein, dass eher in dem Studiengang vom Auslandssemester abgeraten wird oder jetzt nur explizit im Praxissemester?
Jetzt rein von dem, was ich von den Professoren mitbekommen habe, würde ich schon eher sagen, dass sie von einem Auslandssemester eher abraten. Einfach, weil sie sagen, dass Praxiserfahrung einfach so viel wichtiger ist bei uns als die Auslandserfahrung. Klar muss man als Student natürlich immer ein bisschen abwiegen. Es ist natürlich eine große Chance, eine große Möglichkeit, das Auslandssemester. Das ist schon was Tolles. Da bin ich auch immer noch am Überlegen, am Hadern. Klar, ich habe noch Zeit, aber ich denke, man soll trotzdem sich immer ein bisschen Gedanken drüber machen, wie man es dann letztendlich handhaben möchte.
Ja, was ich dann schon mal vorschlagen kann, ist, es ist jetzt wirklich kein Hals- und Beinbruch, wenn man da im Auslandssemester vielleicht nur 2-3 Wahlpflichtfächer macht und dann halt ein Semester hinten dran hängt. Weil wie du schon gesagt hast, ist auf jeden Fall eine Riesenmöglichkeit, die man wahrscheinlich so schnell gar nicht mehr haben wird im Berufsleben. Dafür so eine lange Zeit relativ ohne irgendwelche Verpflichtungen, klar, die paar Vorlesungen, aber da einfach mal im Ausland zu sein, die Kultur genießen. Deswegen, selbst wenn ihr ein Auslandssemester machen wollt, das sollte euch jetzt nicht abstrecken, nur weil die meisten Professoren da bei E2D sagen, macht's nicht. Ich sag, macht's trotzdem. Hängt vielleicht ein Semester dran, ist jetzt auch nicht die Welt. Aber wie ist es bei E2D? Das ist mir jetzt noch eingefallen. Weil bei vielen Architektur- oder Kunststudien hast du irgendwie so eine Einstiegsprüfung oder so eine Mappe, die man irgendwie abgeben muss, um überhaupt in den Studiengang reinzukommen.
Gibt's das auch? So ein Portfolio, meinst du?
Ja, genau.
Nee, das ist zum Glück bei uns gar nicht. Also,
sehr entspannt.
Das ist wirklich relativ entspannt, würde ich sagen, aber ich muss auch sagen, dafür hat es der Studiengang dann schon gut in sich. Also wir sind am Anfang mit ein bisschen mehr als 100 Leuten in den Studiengang reingestartet. Man sieht vielleicht jetzt in den Vorlesungen im zweiten Semester, ich würde es mal hochschätzen, 50 Leute. Klar gibt es viele, die auch sagen, sie machen es vielleicht lieber von zu Hause, es gibt nie Vorlesungen oder so, weil die Skripte werden bei uns schon immer hochgeladen und die sind auch gut leserlich und verständlich. Das kann man schon auch nacharbeiten. Aber sagen, mehr als 50 sieht man jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt in den Vorlesungen.
Ja, das ist aber schon so sehr der Klassiker. Das erste Semester sind dann alle da motiviert und dann merkt man auch ganz schnell, dass es vielleicht doch nicht für einen was ist, was ja auch ganz normal ist. Ja. Aber jetzt möchte ich dich noch fragen, und zwar auf die sehr weit vorliegende Zukunft und zwar in Richtung berufliche Perspektiven. Mhm. Du wirst ja jetzt vor allem nach angefangenen Studiums, nach Abitur, nach Ausbildung, wirst du ja schon ungefähr mal wissen, wo es sich beruflich hin verschlagen wird, weil du dich auch dann explizit für E2D entschieden hast. Weißt du schon, wo es sich genau hin verschlägt oder sagst du einfach, du wartest mal ab, schaust, was das Praxissemester bringt und dann?
Also ich glaube, genau kann man es immer nie so richtig sagen oder meistens kommt es eh anders, als man es dann plant. Ich habe aber später in Zukunft schon vor, eigentlich in einem Architekturbüro eben zu landen und wir haben momentan gerade in digitale Grundlagen, lernen wir gerade echt ziemlich interessante Sachen. In Rhino zum Beispiel, das ist so ein CAD-Programm, da gibt es dann die Erweiterung Grasshopper heißt die, da lernt man dann eben parametrisch Gebäude aufzubauen. Dann auch mit organischen Fassaden zum Beispiel und das ist gerade eine Facette oder ein Bereich, der mich sehr interessiert, der mich auch wirklich fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Das wäre so eine Sache, weil wir das da auch eben von unserer Betreuung gehört haben, dass der Markt einfach viel zu geringes Angebot an Leuten mit sich bringt, die diese CAD-Software so drauf haben, dieses parametrische Konstruieren, weil man da dann einfach sehr frei ist. Für die Leute, die jetzt parametrisches Konstruieren, für die, denen das da nichts sagt, da geht es halt wirklich darum, dass man halt ein Gebäude quasi konstruiert, baut in diesem CAD-Programm und egal, wenn man mal kleine Changes oder so machen muss, zum Beispiel eine Wand wird kürzer als gedacht oder ein Fenster muss woanders hin, dann ist es kein Problem, weil man kann diese Parameter, die man am Anfang festlegt, kann man einfach verändern und das ganze Gebäude passt sich automatisch an, ohne dass ich groß rumkonstruieren muss. Also es ist wirklich sehr vorteilhaft und erspart auch in der Praxis enorm viel Zeit von dem auch, was unsere Betreuung da zu uns sagt. Und das ist so ein Punkt, der mich schon ein bisschen gecatcht hat, jetzt auch in den letzten Wochen, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass ich da dann in einem Architekturbüro dann auch gern tätig werden würde für.
Also Stand jetzt verschlägt sich noch gar nicht so, ich sag mal wieder, auf die Montage, Baustellen raus, sondern schon eher das Planen drumherum, oder?
Ja, schon definitiv. Also ich habe viele Einblicke ja durch die Schreinerei bekommen, wie ja vorhin schon erwähnt. Aber also es war schön, ich habe die Zeit auch genossen und es war auch sehr interessant. Aber durchs Studium bekommt man dann halt auch vor allem im Detail viel vermittelt. Und mich verschlägt es jetzt nicht mehr unbedingt auf die Baustelle raus, muss ich ehrlich sagen. Dafür gibt es einfach so viele Bereiche, die mich so viel mehr interessieren als jetzt erstmal der ich sag jetzt mal, einfache Bau. Weil ich auch einfach selber so viel im Vornherein noch nicht kannte, was mir jetzt so langsam alles geöffnet wird. Und deswegen, also auf die Baustelle, glaube ich, würde ich nicht sagen, dass es mich nochmal zieht.
Hat das dann auch damit was zu tun? Weil es ist ja natürlich die logische Frage nach der Ausbildung. Warum drückst du jetzt quasi wieder die Schulbank und setzt dich nicht in die Meisterschule rein, um da quasi diesen, ich würde mal sagen, natürlichen Weg weiterzugehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich drücke die Schulbank vor allem deswegen nochmal. Es sind bei mir persönlich zwei Aspekte. Einmal der Aspekt einfach, weil ich, wie gesagt, auch bei meinen Arbeitskollegen gesehen habe, das ist einfach körperlich. Der Körper macht halt auch einfach irgendwann schlapp. B ist es einfach, dass der Studiengang mich auch einfach überzeugt hat, weil es einfach so die Bindestelle ist zwischen dem Theoretischen und dem Praktischen. Also auch wenn man in einem Architekturbüro ist, muss man dann doch auch mal des Öfteren vielleicht auch mal wieder auf die Baustelle raus, weil man dann sagt, okay, ich brauche einen Grundstücksplaner zum Beispiel oder jemanden, der für mich den Boden untersucht. Man muss ja mit den Leuten trotzdem in Kontakt treten. Und auch da, man läuft zwangsläufig darauf raus, dass man trotzdem irgendwann mal wieder auf die Baustelle muss.
Ja, klar.
Einfach gerade in Anfangszeiten, denke ich mal, wenn so ein Gebäude in Planung ist. Deswegen ist es einfach die perfekte Bindestelle und ich verliere somit das Praktische irgendwo nicht. Also ich bin trotzdem noch in unmittelbarer Umgebung davon und habe aber trotzdem einfach den theoretischen Anteil.
Ich denke auch, das, was ich jetzt so in meinem Leben immer wieder mitbekommen habe, diese Praxiserfahrung, die kannst du ja nicht irgendwie mal kurz dazu mogeln. Das hast du halt entweder oder nicht. Und jetzt auch unabhängig davon, ob du wirklich mal wieder auf die Baustelle gehst, also wie du jetzt erzählt hast, denke ich nicht, dass du da aktiv sein wirst. Aber diese fachliche Kompetenz oder diese Praxiserfahrung, die hilft dir wahrscheinlich auch ungemein weiter. Ich weiß es noch nicht, hilft dir das bis jetzt in den ersten zwei Semester arg weiter? Oder ist es da eigentlich egal?
Ja, schon. Also eine Ausbildung, vor allem handwerklich, ist generell nie schlecht, weil man einfach immer Einblicke bekommt, eben von diesem praktischen Bereich, wo man dann halt eben tätig war. Und vor allem beim Schreiner ist es halt einfach so, ich habe viel mit Fenstern gearbeitet, viel mit Türen gearbeitet. Das sind auch alles Elemente, die in der Architektur enorm wichtig sind. Vor allem auch bei E2D, also gerade Thema Fenster, da ist man ja auch dann viel im Bereich der Fassade auch unterwegs. Das ist ein riesiger Aspekt bei uns. Und wenn man einfach weiß, wie Fensterprofile aussehen, wie sie gesetzt gehören, was an Fenstern alles so markant ist oder relevant ist, das bringt einem schon enorm viel. Ja.
Das heißt, klar, es ist immer eine Überwindung, sage ich mal, nach dem Abitur jetzt, ich sag mal, eine normale Ausbildung zu machen, aber ich denke mal, in solchen Fachgebieten auf jeden Fall empfehlenswert. Oder ich sag mal, zumindest mal in dieser Zwischenzeit zwischen Schule und Studium einfach ein Praktikum dazwischen zu schieben, weil ist schon, wie ich es mir jetzt vorstelle, hart, da ohne irgendeine Praxiserfahrung reinzugehen.
Ja, das ist sowieso ein Ding, Thema Praktikum. Bei uns gibt es ein Grundpraktikum, das man absolvieren muss. Das sind 6 Wochen, die müssen bis zum Ende des zweiten Semesters geschehen sein.
Also quasi kein Portfolio, sondern das Praktikum ist
das. Das Praktikum, das kann man entweder im Vornherein schon machen, wenn man dazu die Zeit findet. Ist jetzt, sage ich mal, eher bei den wenigsten der Fall, vor allem, wenn man es auch nicht auf dem Schirm hat. Also so genau liest man sich ja dann meistens nicht ein, bevor man sich einschreibt. Aber dafür hat man dann Zeit in den Semesterferien, dass man sagt, okay, ich mache jetzt 3 Wochen Praktikum nach dem Wintersemester in den Semesterferien und dann nochmal 3 nach dem Sommersemester. So machen es die meisten, so ist es, glaube ich, auch am entspanntesten. Einfach, wenn man dann ja trotzdem noch Freizeit hat. Aber Praktikum ist ein absolutes Muss. Da kommt man auch gar nicht drum herum. Die einzige Möglichkeit, wie man in Anführungszeichen drum herum kommt, ist, wenn man eine gewisse Ausbildung hat. Also es gibt eine Liste, da stehen Ausbildungsberufe drauf.
Wenn die ist wahrscheinlich irgendwo auf der Website.
Die findet man auch auf der TAA-Website, ja, genau, unter E2D, studienrelevante Downloads, glaube ich, müssten es dann sein. Da ist eine Liste drauf, welche Ausbildungsberufe man sich anrechnen lassen kann. Und da kommt es dann auch nochmal ein bisschen drauf an. Ich habe ja den Schreiner gemacht. Da ist es dann nochmal aber wichtig, dass man nochmal Rücksprache mit dem Chef hält, weil man dann einfach eine Bestätigung vom Chef braucht, dass es wirklich heißt, okay, der Azubi war größtenteils zum Beispiel auf Montage unterwegs, weil es geht wirklich darum, dass man eine Baustellentätigkeit gemacht hat. Wäre ich jetzt nur Möbelschreiner gewesen und nur in der Werkstatt gewesen, hätte ich es mir nicht anrechnen lassen können.
Okay, ja, genau. Das ist natürlich auch spannend, aber es macht ja auch keinen Sinn, quasi das Studium da, wie lang, bei euch sind es wahrscheinlich auch sieben Semester. Ja, genau. Da 3,5, 4 Jahre ist durchzuballern, nur um dann auf der Baustelle zu stehen und merken, das ist für einen nix.
Ja, genau.
Ist ja sinnlos. Aber ich hatte noch eine interessante Frage, die ich immer ganz, ganz witzig finde. Und zwar, in deinen 2 Semestern, wo du jetzt bist, gib uns einfach mal dein Lieblings- und dein Hassfach.
Lieblingsfach, würde ich sagen, ist tatsächlich dieses Semester Digitale Grundlagen 2.
Worum geht's da so?
Da geht es darum, dass man eben mit CAD-Programmen, ich habe es vorhin ganz kurz angeschnitten, Rhino heißt das CAD-Programm, und dann die Erweiterung Grasshopper, wo man dann eben parametrisch die Gebäude eben bauen kann oder Fassaden bauen kann. Das ist enorm interessant, macht auch mega viel Spaß, wenn man dann auch so langsam die Algorithmen so rauskriegt. Das ist auch viel rumprobieren, viel selber machen. Ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber es macht enorm Spaß, wenn dann so mal ein Algorithmus auch mal funktioniert und man sieht, okay, man hat jetzt eine echt aufwendige Fassadenstruktur in eigentlich relativ wenigen Schritten, wenn sie richtig angeordnet sind, erstellt. Und absolutes Hassfach ist, glaube ich, auch dieses Semester, würde ich sagen. Wahrscheinlich Designmethodik sein, einfach weil da das Projekt enorm unangenehm gerade ist.
Wieso, was müsst ihr da machen?
Man ist auf sich alleine gestellt, das ist schon mal nicht der Regelfall jetzt in den bisherigen Projekten, ist aber auch nicht unbedingt ein Problem, aber es geht einfach dabei ums Projekt an sich. Es geht darum, gewisse Methodiken anzuwenden beim Gebäudebau, also es gibt das Schichten, es gibt das Stecken, und es gibt das Falten. Und erstmal am Anfang zu verstehen, wie diese Methodiken überhaupt funktionieren, ist erstmal ein krasser Umstieg, weil das so ein bisschen kontrovers zum ersten Semester läuft. Man macht sich da eigentlich erstmal komplett frei von jeglicher Gebäudelogik und es geht erstmal nur um den Aufbau vom Gebäude selber. Das ist am Anfang, finde ich, ein schwieriger Schritt, weil man im ersten Semester hauptsächlich damit arbeitet, okay, ich habe so quasi meine 4 Wände und eine Decke obendrauf. Und das Modul ist halt komplett anders aufgebaut. Also da geht es wirklich darum, okay, ich möchte eine ansprechende Optik, die auch funktioniert. Und das ist für die meisten Studenten, für mich war es auch sehr schwer, erstmal da irgendwie einen halbwegs brauchbaren Entwurf hinzukriegen. Und danach geht es dann halt vor allem weiter, dass man halt mit Affinity arbeitet. Ist vielleicht auch ein kleines Minus, was ich bisher so dem Studiengang anrechnen würde. Das ist ein Programm, wo man sich die Lizenz selber kaufen muss. Okay. Im Optimalfall greift man da den Black Friday ab. Habe ich leider nicht gemacht. Und dann muss man halt mal, je nachdem, ob man Prozente oder so zu dem Zeitpunkt drauf hat, 150 bis 180 Euro eben mal selber in die Hand nehmen. Das ist ein bisschen blöd.
Und aber was ist das dann für ein Programm?
Das ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Ist jetzt auch nicht unbedingt typisch, würde ich mal sagen, für E2D, weil man ja eigentlich meistens eher mit CAD arbeitet. Ja. Und jetzt da muss man plötzlich seinen Entwurf, seinen Grundriss abscannen oder seine Ansichten abscannen und dann muss man per Bildbearbeitung da was machen. Das stellt für viele, auch für mich, ein großes Problem jetzt gerade dar, weil man da vor allem auch einfach nur ein Tutorial eigentlich als Link bekommt und man muss sich dann selber einarbeiten.
Oh ja.
Dazu ist das Tutorial noch auf Englisch mit vielen Fachbegriffen, also man muss dann auch öfters mal nachgoogeln, okay, was geht jetzt ab? Aber man schafft schon irgendwie, also es geht.
Das heißt, in dem Fall musst du dann einfach ein Gebäude oder ich sag mal dein Modell einfach designen, oder?
Ja, genau, wir bekommen halt eine Aufgabenstellung. In dem Fall ist es jetzt beim C-Gebäude die alte Modellbauwerkstatt. Die ist in der Höhe nicht besonders hoch und das ist halt ein alter Bestand, wo man jetzt halt überlegt, gerade in den Städten ist es halt wichtig, dass man in die Höhe baut, weil man einfach in die Breite nicht den Platz hat. Und da geht es halt darum, dass man jetzt das Gebäude wirklich aufstockt. eben dann mit diesen Methodiken, Schichten, Stecken und Falten. Und dann muss man sich halt ein Designkonzept überlegen mit entsprechender Raum, also mit einem entsprechenden Raumplan, der vorgegeben ist, und muss das dann halt eben umsetzen. Und da geht es halt dann darum, wirklich, dass man auch das erste Mal so ein typisches Architekten-Layout erstellt, wie es dann auch auf Wettbewerben oft zu sehen ist, dass man wirklich sagt, okay, man hat die Ansichten, die müssen teils koloriert sein, das Gebäude muss richtig dargestellt werden, die Umgebung muss angepasst werden, dass das mehr in den Hintergrund rutscht, dass wirklich das Gebäude hervorkommt und deutlich sichtbar ist, dass da auch der Fokus drauf liegt. Ja, Grundrisse müssen angepasst werden und dann geht es wirklich darum, einfach mal so einen gesamten Architektenplan zu erstellen, der auch optisch ansprechend ist und ein gutes Layout eben mit sich bringt.
Also einfach stressig und umfangreich.
Stressig und umfangreich, ja, würde ich sagen, beschreibt es ganz gut.
Ich glaube, wir können es beide bestätigen, dass wenn man dann mal so ein Fach bestanden hat, egal wie, dann ist es umso befreiender.
Ja, mega, es ist ein super Erfolgserlebnis.
Quasi nicht mehr machen zu müssen.
Ja, KM1 war letztes Semester auch so, also es war auch... Wenn man drin war, war es der absolute Horror, ja. Es war eine Katastrophe und danach, nachdem es vorbei war, es war einfach, es waren Glücksgefühle, es war super, oh ja. Es war mega.
Ich glaube, das ist auch ein super Start in die Rubrik, nenne ich es immer gern, Tipps und Tricks von Julian und Ian, was wir euch quasi für eure ersten paar Semester, vor allem jetzt, weil du im zweiten Semester bist, dass ihr da euch mitgeben können. Und ich glaube, die wichtigste und brennendste Frage für die meisten ist nach der Schulzeit, wenn ich gerade so Mathe mit ein, zwei Punkten bestanden habe, wie viel Mathe brauche ich in E2D? Kann ich es loslassen oder?
Nee, ist gar kein Stress. Also die Mathe-Vorlesung ist super vermittelt, ist auch, würde ich schon sagen, relativ simples Mathe. Da kommt jetzt eigentlich zum Beispiel kein Stochastikteil oder so vor. Es ist sehr entspannt. Also man bleibt bei Funktionen und die ragen jetzt aber auch nicht sonderlich weit aus. Also das ufert nicht irgendwie aus. Das ist eigentlich alles sehr simpel gehalten. Durch Mathe kommt man super durch, vor allem, weil Mathe eine gekoppelte Prüfung ist mit digitale Grundlagen 1, was auch eine super entspannte Prüfung ist. Also selbst wenn man Mathe wirklich eine absolute Pfeife ist, kommt man trotzdem durch, einfach mit digitale Grundlagen, ja, okay. Weil es wirklich super. Nicht schwer ist. Also
würdest du, weil das ja, ich sag mal, kein Vorurteil, aber das, was man ja öfters hört bei diesen Architekturstudiengängen, während dem Semester arschstressig, aber die Prüfungszeit dementsprechend wird eher Rücksicht drauf genommen.
Schon eher. Also es gibt bestimmt mal Ausnahmemodule, ja, das hatten wir schon auch, Baukonstruktionen im ersten Semester, das war... Rein vom Lehrinhalt war es schon sehr umfangreich. Man durfte ein Cheat-Sheet mitnehmen, beide Seiten beschrieben. Das war bei mir auch wirklich komplett randvoll. Das war zum Beispiel so ein Modul, da musste man echt einiges lernen oder man macht halt dementsprechend wirklich sein Cheat-Sheet.
Ja, da können wir, glaube ich, nur die Tipps geben, wenn ihr Cheat-Sheets machen dürft, macht die und schreibt wirklich Kästchen groß alles dran.
Kleiner.
Und lernt einfach diese Cheat-Sheets auswendig. Wirklich, das hilft so viel.
Ja, absolut, das ist absolut essentiell.
Und ich meine, du kennst mich ja, ich bin eine komplette Pfeife in Kunst. Würdest du dann sagen, ich könnte trotzdem E2D anfangen oder sollte ich mich, wenn ich jetzt nicht so gut im 3D-Denken und in Kunst bin, sollte ich mich dann doch lieber umschauen nach was anderem?
Also ich glaube, der künstlerische Aspekt spielt erstmal eine nicht so große Rolle. Das ist dann, glaube ich, später eine Freiheit, die man dann einfach als Architekt, sage ich mal, hat. Man ist am Anfang schon relativ fundiert und mit Basics unterwegs. Also ich würde jetzt sagen, künstlerisch muss man nicht so begabt sein. Dreidimensionales räumliches Denken wäre schon von Vorteil. Ja. Aber auch da, denke ich, kann man sich reinarbeiten. Also ich glaube, es ist für jedermann schon irgendwie machbar. Es ist, glaube ich, einfach nur ein gewisser Workload dahinter, den man sich einfach zu Herzen nehmen muss und wo man auch einfach dranbleiben muss.
Das heißt jetzt so, in deinen Worten, was für einem Typ Mensch würdest du den Studiengang empfehlen und wem würdest du davon eher abraten? Klar, man kann immer, wenn man nur will, aber für wen wird es schwieriger?
Also Leute, die, sage ich mal, eher so, ich bezeichne es jetzt einfach mal so, als sich den klassischen Studiengang vorstellen. Also ich chill unterm Semester eigentlich die ganze Zeit und wenn die Prüfungsphase kommt, dann ist halt ein Monat oder eineinhalb Monate Pain. Für die ist es definitiv nichts. Das funktioniert mit den Projekten einfach nicht. Man muss schon das ganze Semester dranbleiben. Also eine gewisse Disziplin muss da schon dahinter sein. Aber ja, wie gesagt, also insofern man eigentlich so der Typ ist, der gerne auf der faulen Haut liegt, das ist eigentlich kein Problem. Das kriegt man schon hin.
Ja, ich glaube, das ist vor allem davor gut zu wissen, dass man halt, das ist ein bisschen konträr ist, der Studiengang. Also während dem Semester definitiv stressig und gegen Ende vom Semester entspannt. Jetzt bei meinem Studiengang Wirtschaftsinformatik hat man zwar auch hier und da seine stressigeren Sachen während dem Semester, aber der Hauptpain kommt dann Richtung Prüfungsphase, wenn dann 5, 6 Prüfungen innerhalb von 2 Wochen da reinkommen.
Ja, glaub ich.
Ich glaube, das auf dem Schirm zu haben, ist gar nicht mal so verkehrt. Was ich auch immer als einen super Tipp und sehr gerne weitergebe und so wie ich das jetzt aus dem Gespräch mitbekommen habe, auch bei E2D wichtig, sucht euch Freunde. Also so hat sich es anhört, sucht euch Freunde, sucht euch Gruppen, macht es nicht allein. Das funktioniert sehr, sehr schwer,
das
meiner
stimmt.
Meinung nach.
Das ist definitiv wirklich wichtig. Allein schon einfach um, gerade wenn man mal diese Projekte hat, sich selber an alles einzulesen und alles selber versuchen zu zeichnen, das ist schier unmöglich gefühlt. Und auch einfach mal die Hilfe von Kommilitonen sich zu suchen und zu fragen, hey, wie funktioniert das in dem Programm? Erklär mal, hast du da Plan? Das erspart dir so unglaublich viel Zeit und Arbeit.
Auch einfach mal, lass es einen sich auskotzen sein.
Oder
wie,
so.
Wie scheiße das gerade alles ist.
Ja.
Das hilft einfach mental so weiter. Also ich sage immer so, ungefähr ohne jetzt die Gruppe gefunden zu haben, quasi in meinem Studiengang, ich hätte es bis zum 3. Semester gemacht. Ich hätte dann danach, hätte ich wahrscheinlich abgebrochen, weil es wird dann halt einfach irgendwann richtig, richtig viel, was auf einen zukommt in den späteren Semestern. Und wie du schon gesagt hast, Arbeitsteilung ist, was das angeht, einfach das A und O.
Ja, definitiv.
Und auch in Gruppen macht es halt mehr Spaß. Sei es lernen, sei es in Vorlesungen gehen, der altbekannte Gruppenzwang quasi.
Ja, klar. Wenn
man jetzt selber mal keine Lust hat.
Auch wichtiger Aspekt, finde ich, ist, wenn es hinsichtlich zur Prüfungsvorbereitung geht, einfach zu sagen, hey, du fasst das Skript zusammen, ich fasse dieses Skript zusammen und sich dann einfach einander auszutauschen, ist so wichtig und essentiell.
Ja, klar, es gibt da die ein oder anderen Typen. Ich bin da eher der Typ, der da ein bisschen schnort. Ich bin da echt gar nicht gut, so Zusammenfassungen zu schreiben. Und für mich ist es natürlich ein Segen, da mit 4, 5 Kommilitonen, die extrem gute Arbeit machen im Zusammenfassen, da dann die Sachen gestellt zu bekommen. Weil es gibt natürlich die Typen, die fassen es zusammen und dann währenddessen lernen sie schon. Dann gibt es die Typen, die fassen es zusammen, hören währenddessen Musik und lernen es erst danach. Und für solche Typen ist es dann natürlich sehr chillig, wenn das jemand anders für einen macht und man währenddessen andere Sachen vorbereiten, nachbereiten.
Ja, das glaube ich.
Was auch immer macht. Und mein letzter Tipp würde ich jetzt noch eingeben. Dann währenddessen kannst du dir noch einen letzten Tipp von dir aus überlegen.
Mhm.
Es geht realistisch an die Sachen ran. Also außer ihr seid schon von der Schule aus extrem diszipliniert und motiviert. Ihr werdet wahrscheinlich nicht jede Vorlesung nach und vorbereiten. Also da ist meistens die Motivation einfach nicht da. Trotzdem müsst ihr auch auf dem Schirm haben, wie wir vorhin schon angesprochen haben, Studium ist nicht einfach nur, ich bin von 8 bis, weiß nicht, 1, 2, 3 in den Vorlesungen und danach wird gechillt, sondern ihr müsst schon auf dem Schirm haben, danach geht die wirkliche Arbeit los, sei es irgendwas zusammenfassen, schreiben, Projekte machen, Projekte anfangen, nachbereiten, was auch immer. Da geht es dann erst wirklich los. Und was ich noch empfehlen kann, den Vergleich zwischen Hochschule und Uni. Wir beide haben ja beides erlebt.
Mhm.
Wir haben 2 Semester, wie du am Anfang gesagt hast, an der Uni verbracht. Fanden wir beide jetzt nicht ganz so toll, das System. Deswegen würde ich jetzt kurz zusammengefasst sagen, die Uni ist sehr viel, also die interessiert sich nicht für dich. Für die Uni bist du halt eine Zahl, eine Matrikelnummer.
Genau.
Und was du da machst, ist denen ziemlich egal. Das heißt, du brauchst extrem viel Eigeninitiative, um da wirklich gut voranzukommen. Das hat uns beiden nicht gepasst. Dementsprechend, ich bin jetzt schon im 6. Semester an der Hochschule, du im 2. Also von mir aus, an der Hochschule bist du halt jemand, du hast eher diese schulischen Strukturen, also mit einem mehr oder weniger vorgegebenen Stundenplan. Natürlich hast du dann auch so Sachen wie, ich nenne es mal Hausaufgaben, die du halt dann doch mal hier und da machen musst. In dem Moment ist es zwar scheiße, aber im Nachhinein für die Vorbereitung ist es dann wieder gut. Also ich kann die Hochschule nur empfehlen. Aber wenn man natürlich ein Freigeist ist und sich Sachen legen will, wie man will, dann geht's an die Uni, Leute.
Ja, aber auch so, ich finde auch an der Hochschule kann man schon auch ein relativer Freigeist sein.
Ja, klar.
Also ich habe jetzt bisher noch keine Pflichtvorlesung oder so gehabt, also keine Anwesenheitspflicht. Ich finde auch so, ich kenne auch den einen oder anderen, der die ganzen Vorlesungen skippt, das geht schon genauso. Man muss es dann halt einfach selber zu Hause nacharbeiten.
Stressiger, klar. Gut, bei uns ist jetzt, vor allem in den späteren Semestern, schon hier und da mal Anwesenheitspflicht.
Okay.
Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das auf euch auch noch zukommt. Aber viel so, ich sag mal, wirkliche Projekte, wo du von Anfang bis Ende in einem drin bist, musst du da sein, logischerweise. Sonst kann dein Prof dich sehr schlecht bewerten. Aber natürlich, also wir beide können euch die Hochschule weiter empfehlen.
Definitiv, ja.
Aber auch die Uni, wenn es euer Ding ist, macht's es. Ist halt praktischer an der, also wortwörtlich praxisorientierter an der Hochschule, was auch noch gut zu wissen ist, aber ich glaube, das ist so das Einzige, was man immer davor weiß. Jetzt kommen wir gegen Ende. Ich habe dich ja gebeten, dir einen Tipp oder eine Sache, die du den Leuten noch mitgeben willst, dir auszudenken. Ich hoffe, du hast da was.
Ja,
dann,
definitiv.
Schieß mal los.
Also vielleicht nochmal einmal einen ganz kleinen Vorteil nochmal vorneweg. Es ist definitiv gut, wenn man sagt, nach der Schule, ich brauche vielleicht eine kleine Auszeit, eine Ausbildung, schadet definitiv nicht, vor allem, wenn man die Möglichkeit hat, sich das anrechnen zu lassen, weil gerade die Semesterferien nach dem Wintersemester sind doch ein bisschen stressiger teilweise auch, weil sie auch nicht so lange sind und es gibt schon Aspekte, wo die Profs sagen, wäre ganz gut, wenn ihr euch die aneignet vielleicht zum nächsten Semester hin. Kann man auch definitiv machen, sollte man nicht unbedingt, also was heißt sollte man? Muss man nicht unbedingt, aber es bringt Vorteile mit sich. Und jetzt der Tipp, wo ich sagen würde, der wirklich wichtig ist, ist, besucht die Vorlesungen.
Ja,
ist einfach so
einfach
so.
Sich's anhört,
ja.
Aber
ja. Das ist auch so. Wenn es um 8 Uhr in der Früh ist, aber es ist einfach wichtig. Es ist vielleicht nicht unbedingt essentiell, es gibt auch Leute, die schaffen es anders, würde ich aber nicht empfehlen und ist auch nicht die Regel. Geht einfach rein, die Profs sind anders als an der Uni, finde ich, auch zugänglicher für die Studenten. Also die Profs kennen euch irgendwann auch. Die gehen auch sehr gerne auf Fragen ein, reden auch mit euch persönlich, auch mal nach einer Vorlesung. 15 Minuten ist gar kein Stress und geben euch auch einfach persönliche Tipps. Also wenn es wirklich eine Stelle gibt, wo man nicht weiterkommt, dann heißt okay, hey, hier auf der und der Website könnt ihr euch nochmal informieren. Da gibt es gute Tutorials oder was auch immer. Die empfehlen euch da wirklich Sachen weiter. Die wollen, dass ihr weiterkommt. Die fördern euch.
Ja.
Die versuchen es wirklich. Und das ist einfach das ist die Sache, wenn man einfach die Vorlesungen skippt und sagt, okay, ich schlafe länger, ich schlafe bis 10 und dann irgendwann arbeitet das Skript halt Stück für Stück nach. Das bringt einfach nichts.
Ja, da kann ich mich absolut nur anschließen und sogar noch zwei Sachen ergänzen. Hier hast du den Vorteil, ich glaube, fast alle Profs kommen aus der Wirtschaft, aus der Arbeitswelt irgendwo her. Das heißt, die haben da wirklich die Erfahrung und wissen es auch, wie es dann irgendwann mal ist und was wichtiger ist und was nicht wichtiger ist.
Ja.
Und zudem zum Vorlesung gehen. Es reicht manchmal auch, sich einfach reinzusetzen. Einfach die 1,5, 3 Stunden lang berieseln lassen. Weil irgendwas bleibt immer hängen.
Ja, man nimmt immer
und
irgendwas mit. Ja.
Das merkt man dann aller spätestens in der Prüfungsphase, dass man dann doch was mitgenommen hat.
Ja,
würde ich jetzt mal
definitiv
sagen.
Und auch zu dem Thema, die Profs kommen aus der Wirtschaft, aus der Praxis. Das merkt man auch, finde ich, vor allem daran, dass wirklich seltenst, ich meine, gut, ich habe bisher jetzt nur langsam mal das zweite Semester abgeschlossen, aber ich habe bisher noch keine veralteten Folien eigentlich gesehen.
Nee.
Also den Profs ist es auch wichtig, dass man ihr Modul evaluiert. Die nehmen sich das zu Herzen, bearbeiten ihre Folien dementsprechend, bereiten sie wieder auf. Es ist selten überflüssiges Zeug drin, wo die Profs dann sagen, ja, das ist ein altes Skript. Es ist eigentlich immer aufbereitet und auch immer aktuell und zeitgemäß.
Ja, da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, außer mich herzlich zu bedanken bei dir, Ian.
Ja, danke auch, dass ich da sein durfte.
Ich hoffe natürlich, dass jeder, der sich hört, danach motiviert, Feuer und Flamme für den EZD-Studiengang ist. Wie du gesagt hast, ist ein neuer Studiengang. Probiert es gerne aus und wir können beide nur sagen, wenn es nicht euer Studiengang ist, dann brecht es nach dem ersten Semester ab. Es ist ganz normal, es ist kein Beinbruch. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei dir, Ian.
Kein Problem, danke auch.
Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode wieder reinhört.